Herbstzeit ist Genusszeit. Das ist heute unser Thema in der Ausgabe Nummer 32 des Deutschen Reiseradios mit Rüdiger Edelmann. Kulinarische Verlockungen gibt es viele und die Auswahl des eigenen Genussparadieses ist gewiss sehr individuell. Deshalb ist unser heutiger akustischer Genussausflug auch ein ausgesprochen subjektiver.
Vermeiden Sie es bitte, der Schani zu sein in Österreich. Der Schani ist der, der arbeiten muss. Das kommt aus dem Wienerischen, vom Johann. Und wenn die ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr kommen, dann sagt der Gastwirt zu seinem Schani: Geh, Schani, tragen Garten aus. Und er stellt dann Sessel und Tische auf, ein paar Buschen, und das ist der Schanigarten.
Riebieseln, das ist die rote Johannisbeere, glaube ich, nennen Sie das als Deutsche?
Damit Sie ein Gefühl haben, wie viele Früchte wir da verwenden, man braucht 30 Kilo Himbeeren für einen Liter Himbeertrank.
Öl und Brot macht Wangen.
Rot.
Schauen wir mal. Willst du in Zukunft die Männer reizen, dann darfst du nicht mit dem Kernöl geizen.
Ja, Sie sind jetzt auf Ihrer Steiermarkreise in Kitzig im Sausal gelandet, was uns erfreut. Wir sind nämlich der höchstgelegene Weinbauort Europas.
Ja, es gibt so viele schöne Wörter über den steirischen Wein, aber natürlich ersetzen Wörter nicht dem Genuss am Verkosten, und so darf ich Sie zu uns in das südsteirische Weinland einladen. Überzeugen Sie sich selbst.
Kenner haben unser Ziel schon erkannt, es geht nicht nur ins grüne Herz Österreichs, sondern auch ins kulinarische Paradies unseres Nachbarlandes. Wenn die Steiermark ruft, hat das fast immer etwas mit kulinarischem Genuss zu tun, und dem geben wir uns neben anderen schönen Dingen diesmal ziemlich ausführlich hin. Vorweg eine Warnung für symbolische Gewichtszunahme, erhöhten Speichelfluss und spontan aufkommende Hungerattacken übernehmen wir keinerlei Haftung. Dazu kommt der Ausflug in die wunderschöne Landschaft der Südsteiermark rund um die Landeshauptstadt Graz. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Besonders die Seele möchte man meinen, wenn man an die kulinarischen Verlockungen der Steiermark denkt. Nein, nichts Aufwendiges, kein Schnickschnack, sondern einfache Dinge von hoher Qualität. Der Rohschinken aus der Vulcano-Manufaktur im oststeirischen Auersbach zum Beispiel. Drei kleine Schweinemastbetriebe haben sich zusammengeschlossen und produzieren feinste Qualität aus gesunden Schweindeln. Und auch hier wird schon klar, gut Ding will Weile haben.
Wir füttern die Schweine auch recht schwer hinauf, bis zu 160 Kilogramm, um einfach das ganze Aromapotenzial dann auch nutzen zu können im Fleisch. Vor allem in der letzten Zeit der Mastperiode werden die Schweindeln auch relativ wenig schon gefüttert, also um die Zeit der Mast insgesamt zu verlängern, weil einfach langsam gewachsenes Fleisch viel, viel mehr an Geschmack bietet und man da einfach viel, viel mehr Möglichkeiten dann auch in der weiteren Verarbeitung hat.
Der Schweinerohschinken wird luftgetrocknet, und das geht, so Bäuerin Katrin Habel, ebenfalls in aller Ruhe und nur in aller Ruhe.
Wir haben hauptsächlich zwei Rohschinken, die wir verarbeiten. 8 Monate luftgetrockneten und 15 Monate luftgetrockneten, die mit Meersalz eingesalzen werden. Und diese Art der Reife ist eben deshalb möglich, weil wir die Schweindel nur mit Getreide füttern und dadurch so eine hochwertige Fettqualität erreichen, dass uns das Fett nicht sauer wird, dass es nicht zum Ausrinnen anfängt. Wir brauchen auch nicht diese Schälchen dranhängen, weil das Fett einfach nicht tropft.
Man schmeckt die Qualität gleich, ob bei der Verkostung auf dem Bauernhof oder als Bestandteil einer Bretteljause. Bevor wir uns mit der Besonderheit dieses Gerichts auseinandersetzen, sollten wir noch mehr Produkte in Augenschein nehmen, beziehungsweise den Geschmacksnerv näher bringen. Unsere nächste Station ist die Schnaps- und Essigmanufaktur von Alois Gölles. Ein auf den ersten Blick eher kleinerer Betrieb liegt da vor uns. Da war der Blick auch noch nicht frei auf die Lagerhalle, in der sich Essigfässer in 6er-Reihen bis zu 8 Meter hoch Richtung Decke stapeln. Lektion 1: Essig ist nicht Essig. Lektion Nummer 2: Für guten Essig braucht es Zeit und eine gute Qualität der Zutaten. Nehmen wir den da zum Beispiel, sagt Alois Gölles und tropft mit einer Pipette kleine Tropfen aus einer Flasche bei der Essigverkostung.
Da steht vorne drauf Himbeeressig, das sehen Sie relativ oft. Aber wenn man dann schaut, Zutaten, dann werden Sie oft sehen, wenn es ein französischer ist zum Beispiel, steht dann drauf Rotweinessig mit Himbeeraroma. Wenn Sie aber unseren Himbeeressig anschauen, dann steht drauf Himbeeressig aus dem Saft der Himbeer. Das heißt, wir vergären den Himbeersaft zum Himbeerwein, den Himbeerwein zum Himbeeressig. Da kommt nichts dazu, da kommt nichts weg, und jetzt schmeckt es auch nur nach Himbeeren.
Und was komisch klingt, So wird sogar Essig zum Geschmackserlebnis. Gölles experimentiert mit allen möglichen Früchten, vom Apfel bis zur Tomate. Alles hat aber auch seinen Preis. So schlägt der Viertelliter Himbeeressig mit 8,50 Euro zu Buche. Und auch beim Schnaps macht Gölles keine Kompromisse. Weder beim Preis noch bei der Qualität. Mitten im Destillierraum erklärt er Erstaunliches.
Wenn bei uns Himbeerbrand draufsteht, haben wir nur Himbeeren drin. Wir machen keinen Geist zum Beispiel. Und damit Sie ein Gefühl haben, wie viele Früchte wir da verwenden, man braucht ungefähr 13 Kilo Äpfel für einen Liter Apfelbrand. Und man braucht 30 Kilo Himbeeren für einen Liter Himbeerbrand. Und wenn man noch bedenkt, dass Apfel je Kilo 30 Cent kostet und Himbeer je Kilo 3 Euro kostet, dann sehe ich, dass einfach die Preisspanne gewaltig ist. Und dann haben Sie Brände, die kosten 20 Euro und Sie haben Brände, die kosten 120 Euro, weil eben die Frucht nur eine gewisse Ausbeute zulässt und gewisse Kosten von der Frucht kommen.
Etwas über 20 Brände präsentiert die Probierstube. Klar, die Himbeere für exakt 119,50 Euro, die 0,7 Liter Flasche, ist köstlich. Alsdann Prost. Der Betrieb von Alois Gölles liegt in Riegersburg und diese kleine Gemeinde wird überragt von einer mächtigen Burg gleichen Namens, die eine der Attraktionen der Oststeiermark darstellt.
In der Zeit knapp nach 1100 wurde hier bereits eine Burg erwähnt unter dem Namen Rutgersburg und der Name Rutgersburg hat sich im Laufe der Jahrhunderte zum heutigen Wort Riegersburg hin verändert.
Man fühlt sich zurückversetzt in alte Zeiten. Nein, nicht ins 12. Jahrhundert. Aber noch weit genug, meint der Burgführer.
Die heutige Riegersburg ist natürlich keine mittelalterliche Ritterburg mehr, sondern sie ist im Wesentlichen eine Festung 16. bis 17. Jahrhundert. Es ist auch die Zeit der Türkenkriege, eben jene Epoche, wo die Riegersburg wirklich wichtig war als Fluchtburg für die Bevölkerung. Und wenn eben gekämpft wurde, dann haben sich die Leute hinter die Mauern der Burg hereinflüchten dürfen.
Heute stehen keine Türken mehr unterhalb der Burg. Da ist als einzige Gefahr die Schnapsbrennerei von Alois Gölles. Aber diese Gefahr kann man lieben lernen. Naja, als ich beim ersten Mal dort war, kannte ich die zweite große Verlockung von Riegersburg noch nicht. Etwas außerhalb des Orts, im folgerichtig höher gelegenen Ortsteil Bergel, ist noch ein Ort der kulinarischen Verlockung. Das Schokoladentheater und die Verlockungsmanufaktur von Josef Zotter. Seine Produkte sind inzwischen weit über die Grenzen Österreichs bekannt. Was viele noch nicht kennen, ist der Anspruch des Schokoladenpapstes.
Buenos dias. Willkommen bei uns in den Genusswelten des Schokoladentheaters. Und jetzt lassen Sie sich gemeinsam mit mir durch den Kakao ziehen.
Der Chef persönlich begrüßt jeden Gast im Film über die Kakaoherstellung, der am Anfang des Besuchs in Zotters Schokoladetheater in Bergel bei Riegersburg steht. Die Schokoladenmarke aus der Steiermark ist inzwischen auch in Deutschland bekannt, wird in Feinkostläden, Weinhandlungen und Spezialitätengeschäften verkauft. Chef und geistiger wie praktischer Schokoladenvater ist Josef Zotter. Von Haus aus Konditor hat er sich schon vor vielen Jahren dem Kakao und der Schokolade verschrieben. Aus der Mini-Manufaktur ist inzwischen eine kleine Fabrik geworden, es sind aber nicht nur die verrückten Kreationen, die Zotter berühmt gemacht haben. Es sind vor allem sein ökologisches und sein soziales Engagement. Er selber meint,
nur ökologische Produkte ist gut, aber fair gehandelt ist natürlich noch einmal besser, weil das auch die soziale Komponente abdeckt.
Durch den direkten Kontakt mit den Herstellern hat er es geschafft, besondere Qualität geliefert zu bekommen. Und dabei gehen Qualitätsanspruch und soziales Engagement ganz praktisch Hand in Hand.
Das ganz Entscheidende bei Kakao ist, oder wie später Schokolade schmeckt, ist, wie der Kakao fermentiert ist und wie er halt auch getrocknet ist. Und das ist unser großes Problem, dass der Kakaobauer, der Kakao anbaut, eigentlich keine Verwendung für den Kakao hat. Und er produziert einfach eine Rohware für den Welthandel. Und so schmeckt aber auch Schokolade schlussendlich. Und das ist unser Zugang, dass wir gesagt haben, wir gehen in den Fernhandel, weil da kriegen wir den Kontakt zu den Bauern direkt und da weiß der Bauer dann, für wen er produziert. Und deswegen haben wir auch das Austauschprogramm bei uns, dass wir immer alle Jahre zwischen 5 und 10 Kakaobauern da herholen. Die arbeiten dann 3 Wochen bei uns mit. Und deswegen genau. Unsere Mitarbeiter gehen dann, was weiß ich, nach Brasilien oder irgendwo hin nach Lateinamerika, wo sie heute dann auch zwei, drei Wochen um eine Kakaoplantage arbeiten.
Josef Zotter erzählt von neuen Produktionsprozessen und das mitten in seinem Schokoladetheater. Nach dem Film läuft man als Besucher quasi durch eine gläserne Fabrik und kann die Entstehung der Schokoversuchungen in Augenschein nehmen. Es wird alles vorgeführt, von der Fermentierung des Kakaos übers Rösten bis hin zur Herstellung des Endprodukts. In der Abteilung Kakaobohne fühlt man sich wie im tropischen Regenwald dank der eingespielten Geräusche. Das täuscht nicht darüber hinweg, dass es hinter der Scheibe hochmodern zugeht.
Also es ist super high-tech mit wirklich der letzten Technologie. Und super high-tech, nächste Etage, totale Handarbeit. Da wird nur die Rohschokolade gemacht und oben wird sie dann verarbeitet. Da kommen dann die Gewürze und die Früchte und die Essige und die Öle und so dazu.
Und es ist schon fantastisch, welche Sorten der Zotter-Sepp, wie er in seiner Heimat heißt, so kreiert.
Da wird gerade Mango-Schokolade gemacht. Sieht man eh an der Farbe. Da läuft es jetzt so, dass diese Kakaobohnen da vorne, die gemahlen sind, diese Masse, wird daher gepumpt und wird dort zentrifugiert zuerst. Also das Fett getrennt von der Kakaomasse. Und heute ist eben halt unser heller Tag, wo wir dann beginnen mit einer weißen Schokolade, dann machen wir Mango, dann machen wir Marille, Banane meistens.
Und so heißt auch, dass die Vielfalt kein Ende kennt. Walnussbergkäse, Maroni, Pistazien-Safran, Essig und zuletzt sogar Fischschokolade. Dazu kommen die Trinkschokoladesorten, die man sich noch eine Etage höher selber mixen kann, und unendlich viele weitere Innovationen. Wer hier rauskommt, ist angefixt vom Kakaotraum, den er, Geschäft ist Geschäft, im anschließenden Laden befriedigen kann. Bei aller Geschäftstüchtigkeit bleibt dann doch noch eine Frage. Sind Sie nicht eigentlich auch ein kleiner und genialer Spinner, Herr Zotter?
Spinnerei, das braucht das Land sozusagen, weil das ist, glaube ich, eine alte Weisheit, dass Leute, die am Anfang schräg angeschaut werden und eben für spinnert gehalten werden, am Schluss dann oft als oder hochgejubelt werden. So ähnlich erlebe ich es jetzt auch.
Seine Verantwortung wird der Zotter Sepp auch im seit 4 Jahren angegliederten essbaren Tiergarten gerecht. Ein bisher einmaliges Experiment, von dem Zotter sagt, man müsse lernen, Essen in die Augen zu schauen. Tiere und Pflanzen seien Lebewesen und keine Produkte. Deshalb müssten sie auch mit Achtung und Liebe behandelt werden. Der Tiergarten lädt zum Laufen ein. Man bewegt sich zwischen heimischen Tieren, die man, wenn man mag, auch im dazugehörigen Restaurant als Produkte auf der Speisekarte wiederfindet. Das ist Zotters Philosophie. Er will aus uns keine Vegetarier machen, sondern fordert den verantwortungsvollen und bewussten Umgang mit den Produkten tierischer und pflanzlicher Herkunft. Kinder, die nie ein Schwein oder Kalb in natura gesehen hätten, würden zwangsläufig ein anderes Verhältnis zum Schnitzel aufbauen, meint er. Das zu ändern, hat er sich auch auf die Fahne geschrieben, bewusst erfahren, was es heißt, Fleisch zu essen oder Hühnereier zu verzehren. Nicht mehr und nicht weniger. Nein, es ist nicht so, dass man ausschließlich zum Essen und Trinken hierher kommt. Ab bisserl was an Kultur geht auch immer. Besonders Pferdefreunde kommen im grünen Herz Österreichs auf ihre Kosten. Da wäre die Lipizzanerwelt in Pieber, einem Ortsteil von Köflach, westlich von Graz. Es ist das Bundesgestüt, das quasi den Lipizzaner-Nachwuchs für die spanische Hofreitschule in Wien liefert. Das allerdings noch nicht ewig, denn so Zuchthengstbetreuer Gerhard Sorger.
Lipizzaner ist das Urgestüt dieser Pferde. Und hier im Biber werden ja zwar seit über 200 Jahren Pferde gezüchtet, aber Lipizzaner erst seit dem Jahre 1920. Das war nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie.
Das Gestüt liegt reizvoll in der hügeligen Gebirgslandschaft. Direkt gegenüber ist das alte Barockschloss und ein wenig außerhalb befinden sich Almen, auf denen der Lipizzaner-Nachwuchs im Sommer reichlich Auslauf bekommt. Das Bundesgestüt wurde vor kurzem privatisiert, bietet deshalb auch Führungen an und da lernt man jede Menge über den Nachwuchs der edlen Pferdchen sowie über die nach wie vor existierenden Partnergestüte im Ausland.
Da werden auch noch Lipizzaner gezüchtet, auch in Ungarn, in Rumänien, in der Slowakei und Italien. Ja, und mit diesen Gestüten ist man natürlich ganz eng im Kontakt, und zwar durch die Familienzucht, immer wieder Gedankenaustausch und auch natürlich Hengste auszutauschen.
Damit kennt er sich besonders gut aus, der Sorger Gerhard, denn er ist der Chef über die Zuchthengste und damit ein halber Pferdeflüsterer. Und das ist wichtig beim Reittraining genauso wie bei der Züchtung. Wie im richtigen Leben, möchte man sagen, denn nicht jeder Hengst mag jede Stute und da tut Zuspruch Not.
Das ist natürlich schon, zum Beispiel mit den Pferden, wenn man eine resche Stimme hat. Ne? Das ist immer schwieriger, als wenn man eine sanfte Stimme hat. Natürlich wesentlich mehr zu erreichen mit der Stimme. Also das ist natürlich auch bei der Ausbildung ist es auch wichtig, mit der Stimme zu arbeiten.
Und weiter geht die Reise. Der Nachbarort Bernbach wartet mit weithin sichtbarer Kunst auf.
Mein Name ist Barbara Holler. Ich bin langjährige Pfarrmitarbeiterin hier in Bernbach. Ich habe die Ehre, die Freude, Ihnen heute etwas von unserer Kirche zu erzählen.
Und das ist nicht irgendeine Kirche. Gebaut nach dem Zweiten Weltkrieg war sie eher schlicht und schmucklos bis zum Jahr 1987. Da kam Friedensreich Hundertwasser nach Bernbach und meinte, daraus könne man doch was machen. Die Idee von der Hundertwasserkirche war geboren.
Der damalige Bischof Johann Weber hat sofort sein Okay gegeben, hat gesagt, es steht ja nirgends geschrieben, auch nicht in der Bibel, dass eine Kirche nur grau in grau sein soll. Also wie gesagt, von dem haben wir sofort das Okay bekommen.
Und natürlich auch das notwendige Kleingeld. Hundertwasser ging ans Werk und 2 Jahre später erstrahlte St. Barbara in Bernbach im frischen Glanz. Eigenwillig und bunt, eben Hundertwasser.
Der Meister selber war sehr viel anwesend, er hat logiert eben bei der Familie Seidel, war immer wieder da, hat immer wieder die Handwerker unterstützt, kräftig mit Rat und auch mit Tat. Es war ja für unsere Handwerker auch nicht so selbstverständlich, es sind Arbeiten dabei, die nicht alltäglich sind, die man nicht jeden Tag macht. Und Hundertwasser hat sie immer nach bestem Wissen und Gewissen unterstützt.
So entstand aus einer schlichten Kirche ein bunter, eigenwilliger und sehenswerter Anziehungspunkt. Die Steiermark und das Kernöl. Das ist eine ganz eigene Geschichte, die südwestlich der Steirer Metropole Graz spielt. Rund um die Gemeinden Steins und Rassach ist Kürbis- und Schilcherland. Und keiner versteht es besser, einem den Mund wässrig zu machen, als Gernot Betschwar, der Chef in der Ölmühle in Rasach-Herbersdorf.
Unsere speziellen Spezialitäten dieser Region sind eben der Schilcher, der Wein und der steirische Kürbiskernöl. Beide sind in der Europäischen Union geschützt. Und natürlich sind das auch besondere Säfte. Die Wirksamkeit der Kürbiskerne und des Kernöls ist ja bekannt. Und Schilcher und Kernöl, das ist schon etwas ganz Besonderes, dann vor allem für die Männer.
Meint er augenzwinkernd, denn auch Frauen können beide nicht schaden. Kernöl immerhin ist gesund in jeder Hinsicht, auch für Frauen.
Öl und Brot macht Wangen.
Rot.
Oder
willst du in Zukunft die Männer reizen, dann darfst du nicht mit dem Kernöl geizen.
Kernöl geht immer und ist für äußere wie innere Anwendung empfohlen. Jetzt aber mal sachlich, Gernot.
Es zählt zu den gesündesten Ölen der Welt. Es hat die meisten mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Das heißt, es ist vollkommen cholesterinfrei. Und es hat kein Öl einen so hohen Anteil an Vitamin E. Und Vitamin E ist ja auch sehr bekannt dafür, für das Träger der antioxidativen Stoffe. Und die Antioxidantien sind im menschlichen Körper ganz wichtig für die Bekämpfung der freien Radikale, die wiederum Ursache aller Krankheiten sind. Mit einem Teelöffel voll Kürbiskernöl decken Sie den 3-fachen Tagesbedarf an Vitamin E.
Und dann schmeckt es auch noch gut und verwandelt einfache Gerichte in besondere Geschmackserlebnisse.
So gibt es eben neben der traditionellen Kernöl-Eierspeise ein Kürbisrisotto, ein Kürbis-Carpaccio. Ganz besonders und empfehlenswert das Vanilleeis mit der Ölspur, also ein Vanilleeis mit einem Kernöllöffel Kürbiskernöl, sind schon ganz, ganz besondere Sachen.
Und wenn man beim Gernot Betschwar so ein Menü hinter sich hat, mit dem Kernöl-Rührei, leckerem Salat mit Kernöl-Dressing, einem steirischen Backhuhn und dem Eisdessert mit Kernöl, dann ist man auch wieder aufnahmefähig für den Gang durch die Herbersdorfer Ölmühle und den Herstellungsprozess des dunkelgrünen Zaubersafts.
Ja, ich glaube, also Sie sehen anhand der Maschinen, dass sie wirklich einer der ältesten Ölmühlen sind. Die Maschinen sind über 60 Jahre alt, sie funktionieren aber bestens. Die Kerne werden gedörrt und laufen hier herüber in diese Mühle herein und werden heruntergemahlen. Wenn ich diese Masse jetzt nur hier hereingebe und mit Wasser und Salz vermenge, dann schaut das bereits so aus. Da ist keine Farbe dazugekommen, da ist nur Wasser und Salz dazugekommen. Deswegen kommt diese Masse in die Röstpfanne hinein. Und wenn ich diese Masse hier mit 250 Bar herunterdrücke, dann bleibt das hier übrig. Der Ölkuchen oder der Ölkäse. Bei uns holen das die Bauern mit Begeisterung als Säuerersatz. Jetzt werde ich die Pumpe einschalten, damit Sie auch sehen, wie das herunterrinnt, und man glaubt also nicht, dass aus dieser Masse, das ist wirklich, schaut ja wirklich ganz aus, was da an Öl herausrennt. Jetzt zeige ich Ihnen aber, warum dieser Markt aussteht, der heißt,
Und da rennt es, das Kernöl. Gesund und lecker. Und weil es in der Ölmühle so schön heiß ist, kühlt man sich am besten mit einem Glas Schilche ab.
Der Schilche ist einer der ganz wenigen Weine, die eben anders heißen als die Rebe. Er müsste eigentlich vom Weingesetz her heißen Blauer Wildbacher Rosé, also ein wunderschöner Roséwein ist. Der Name Schilcher kommt vom Schülchern und Schülchern hat Schillern geheißen und aus der schillernden Farbe ist der Schilcher geworden.
Er sei Geschmackssache, wurde ich vorher gewarnt. Und Gernot Betschwar hat natürlich auch wieder die passende Anekdote parat.
Päpstlicher Gesandte in Steinswehr, der schrieb hinunter nach Rom, sie trinken dort einen Essig und sagen Wein dazu. Das hat sich inzwischen natürlich ganz, ganz geändert. Der Schilche ist inzwischen ein sehr fruchtiger Wein geworden, der natürlich auch zu einer etwas deftigeren Speise, wir sagen zu einer Brettljause, ganz gut passt. Aber es gibt auch ganz verschieden ausgebaute Schilcher von ganz, ganz fruchtig bis zu sehr, sehr trocken herben und auch zu süßen.
So viel Landschaft und so viel Wein. Wer von der Autobahn Richtung Slowenien bei der Ausfahrt Leibniz rechts abbiegt, befindet sich wenige Minuten später inmitten idyllischer Natur und genutzter Naturlandschaft. Die südsteirische Weinregion ist erreicht.
Ja, Sie sind jetzt auf Ihrer Steiermarkreise in Kitzig im Sausal gelandet, was uns sehr freut. Wir sind nämlich der höchstgelegene Weinbauort Europas. Neben unseren hohen und steilen Lagen zeichnet uns besonders aus der wunderbare Ausblick und wirklich die Erholung in unserer Natur.
Elisabeth Kaube vom Tourismusverband empfängt und begleitet mich durch die Attraktionen des wunderschön gelegenen Örtchens. Weinbau ist harte Arbeit, gerade hier oben, aber dafür wird man auch mit guten Tropfen belohnt. Das wird mir sofort bewiesen, als wir 5 Minuten später und morgens um 10 auf der Terrasse der Buschenschenke von Winzer Hans Schwarz in der Sonne sitzen.
Ja, also wir haben jetzt gerade mit einem Welschriesling angestoßen, also schlicht in diese Sorte in unserer Region, also Sausal oder auch in der Steiermark ist der Welschriesling einmal die Hauptsorte, die bei uns am meisten verbreitet ist. Das ist der Wein, den man zur Jause am besten trinken kann, ist eher leichter, fruchtiger, sehr spritziger Wein.
A Achtel geht immer, auch morgens um 10. Die Welt ist sowieso in Ordnung in der Buschenschenke. Aber was ist eine Buschenschenke genau?
Buschenschenke soll Buschenschenke sein. Wir verkaufen selbstproduzierte Produkte. Also alles, was wir selber im Keller machen, wird bei uns verkauft. Es gibt dann auch nur kalte Speisen, keine warmen Speisen. Das ist eigentlich das Besondere des Buschenschenkes. Und wie gesagt, es soll was Gemütliches sein. Also es soll nicht so das Angespannte sein. Also Buschenschenke, so wie es in Steiermark halt üblich ist.
Naja, vergleichen wir es mit unseren Straußwirtschaften, dann wird ein Schuh draus. Der südsteirische Weinland wartet mit unzähligen Buschenschenken und vom 26. Juli bis in den November mit seinem Wahrzeichen, dem Klappotetz. Klappo was? Der Großpapa im Weingut Elsneck in Gamlitz rückt mit der Bewandtnis heraus.
Man sagt Vogelscheuche, gell? Aber die Vögel, die sind so interessant jetzt, die fliegen jetzt schon mit. Die haben gar keine Angst mehr vor den Klappotetz.
Dass es nicht mehr so gut funktioniert, liegt an der Vergesslichkeit der Leute, die Grundregeln der Konstruktion und des Werkstoffs nicht mehr beachten, meint Oberstudienrat Josef Ertl, eine kulturelle Institution in Gamlitz in der Südsteiermark.
Der Klappotetz wird aus verschiedenen Holzarten hergestellt. Ich persönlich kann also nur auf eine Besonderheit hinweisen, und zwar das Schlagbrett, auf das die Klöppel dann schlagen, wenn der Wind die Windflügel antreibt. Dieses Schlagbrett soll aus dem Holz von Pfirsichsträuchern, Pfirsichbäumen oder Griechelbäumen sein. Denn dieses Holz erzeugt, wenn man darauf schlägt, einen so hochfrequenten Ton, den wir Menschen nicht hören. Aber die Vögel hören diesen Klang sehr wohl und sie vertragen ihn nicht. Und deshalb fliegen sie dann weg.
Holz hin, Holz her. In Tourismuszeiten laufen die meisten Klappotätze, die wie riesige Windräder in den Weinbergen stehen, ohnehin kaum noch. Zu laut und deshalb unbeliebt bei den Gästen. Die Trauben und der Weinbau überleben auch so. Apropos Trauben, sind wir nicht zum Weintesten und Trinken hergekommen? Lecker ist er, aber was macht die Qualität des steirischen Rebensafts aus? Winzer Fritz Tinnacher vom Weingut Tinnacher im Gamlitzer Ortsteil Steinbach.
Zum einen einmal, dass wir sehr steile Weinberge haben. Die Hänge sind alle über 26% Hangneigung und gehen sogar bis 50% und mehr hinauf. Zum zweiten haben wir ein sehr begünstigtes Klima. Wir haben Tag- und Nachtunterschiede. was gerade für Weißweinsorten bei uns sehr prägsam ist für die Sortenstilistik.
Das war für den Önologen. Als Normalverbraucher stellt man fest, der Wein ist trocken, fruchtig, meist sehr mineralhaltig und vor allem, er schmeckt. Wie es überhaupt permanent und überall schmeckt im Steirischen. Wir sind halt auch eine besondere Gegend, betont Arnold Melcher, Juniorchef auf Schloss Gamlitz.
Die Umgebung selbst zeichnet sich dadurch aus, durch eine unglaubliche Dichte an Qualität, nicht aber nur was den Wein anbelangt, primär mal natürlich die Landschaft, die von Natur aus so schön ist und mit Hilfe der Bauern und der Bevölkerung noch ein wenig verfeinert wird. Zusätzlich die Qualität der Gastronomiebetriebe und der Beherbergungsbetriebe. Und dieses ganze Konglomerat als solches ist eine Einzigartigkeit, die nicht nur in Österreich, sondern auch weltweit sicherlich zu suchen ist.
Gekrönt werden kann das nur noch von einer Weinhoheit. Regina die Erste, südsteirische Weinkönigin, gelernte Winzerin und aus der Weinbaufamilie Elsneck.
Man könnte unendlich über den steirischen Wein sprechen, aber natürlich ersetzen Wörter nicht dem Genuss am Verkosten. Und so darf ich Sie zu uns in das südsteirische Weinland einladen. Überzeugen Sie sich selbst. Wir haben ausschließlich Qualitätsweine. Wir sind das Land mit den meisten Sorten. Wir haben für jeden Charakter einen Wein. Und so möchte ich Sie einladen, sich selbst zu überzeugen.
Ja, das ist sowieso das Schönste. Mal herkommen, das Ganze anschauen, mal die Gegend dazu genießen. Und dann, glaube ich, wird man Steiermark-Fan und kommt nicht mehr weg von der Steiermark.
Sagt Winzer und Buschenschankwirt Hans Schwarz aus Kitzek. Ja, die Steirer leben schon auf einem besonders schönen und bevorzugten Fleckchen Erde. Die Gegend steht für sich und wenn Touristen sagen, die Steiermark sei wie die Toskana nur schöner, dann kann Arnold Melcher, Winzer und Juniorchef auf Schloss Gamlitz nur müde lächeln.
Man hat ja früher versucht, die Steiermark mit anderen Regionen dieser Welt zu vergleichen, um ein Lockmittel hervorzuholen, um die Gäste, die zukünftigen Gäste hierher zu holen. Aber das ist nicht notwendig gewesen. Die Steiermark ist einzigartig und mit nichts anderem vergleichbar und definitiv die schönste Gegend der Welt.
Und wie macht man sich die wunderschönste Gegend der Welt zu eigen? Am besten mit einer individuellen Rundreise von Attraktion zu Attraktion und von Buschenschenke zu Buschenschenke. Nicht zu vergessen, eine entsprechend stilvolle Unterkunft für die Nacht. Elisabeth Korbe vom Tourismusverband Sulmtal-Sausal im südsteirischen Weinland.
Sehr empfehlenswert sind die Winzerzimmer, das heißt wohnen direkt beim Wein, bei unseren Weinbauern, auf ihren Weingütern, wo dann das Zimmer oder das Fenster direkt in den Weingarten zeigt. Hier haben sie nicht nur wunderschöne Zimmer mit Naturholzmöbel eingerichtet, besonders schön dekoriert mit weinaffinen Dekorationselementen, sondern vor allem die Dienstleistung rund um den Wein. Das heißt, sie werden schon mit einem hervorragenden Achterl Qualitätswein willkommen geheißen, bekommen auch eine Weingartenführung, eine Kellerführung, wenn gewünscht, viel Wissenswertes zur Geschichte und zur Geografie unseres Landes und einfach diese Erzählqualität der Vermieter, der Weinbauern steht hier im Mittelpunkt.
Gefragt nach der besten Reisezeit, lächelt sie und sagt, genau genommen immer.
Egal ob im Frühjahr, wenn alles in Blüte steht oder im Sommer, wenn das maritime Klima hier einschlägt und wunderbare, herrliche, laue Nächte verspricht. Besonders schön und beliebt bei unseren Gästen der Herbst, wenn dann das Laub sich färbt und man direkt bei der Weinernte dabei sein kann. Und natürlich auch im Winter, wenn dann Schnee die Landschaft bedeckt und man wirklich hier die Seele baumeln lassen kann.
Eine Region für jede Jahreszeit und eine Region, die einen vom Alltagsstress wegführt und dafür sorgt, dass alles viel langsamer passiert. Entschleunigung ist die Devise. Als ich das Wort Arnold Melcher quasi zuwerfe, lächelt er und meint:
Ich finde es großartig, dass Sie das jetzt sagen, weil ich bin absolut dafür, dass man weg vom Aktivtourismus zum Passivtourismus gehen sollte. Sprich, bei uns kann man uns wirklich erholen. Man muss nicht den Terminkalender schon im Urlaub mithaben. Das wollen wir nicht. Wir wollen dem Gast definitiv einen Urlaub bieten, wo er sich seine Zeit so gut wie möglich selbst einteilen kann und wo er inspiriert durch die Region, durch die Bevölkerung, durch das Angebot sich jeden Moment selbst aussuchen kann und sich selbst entscheiden kann, was er zu tun hat und tun will.
Ja, die Region kann süchtig machen, immer wieder und immer wieder gern. Und jedes Mal entdeckt man Neues, Schönes und Schmackhaftes. Und dass die Hauptstadt Graz ein besonderer Anziehungspunkt der Region ist, haben wir ja hier schon berichtet. Informationen finden Sie wie immer hier auf unserer Internetseite. Ich bin Rüdiger Edelmann. Danke fürs Zuhören.